Hallo und herzlich willkommen bei Dimensionssprung. Heute habe ich einen ganz speziellen Gast hier in Salzburg, und zwar den Armin Risi. Armin, ich begrüße dich.
Ja, hallo, Siegfried.
Grüß dich, Armin. Ja. Vielen wird der Armin Risi ein Begriff sein von seinen Büchern, die er geschrieben hat, wie zum Beispiel Machtwechsel auf der Erde. Armin Risi ist 1962 geboren, ist Schweizer, ist dann mit 18 Jahren ins Kloster gegangen und hat dann angefangen, Bücher zu schreiben. Armin, wie ist es dazu gekommen? Wer ist Armin Risi?
Tja, also von der Biografie her, ja, mit 18 habe ich einen entscheidenden Schritt in meinem Leben getan. Einen ungewohnten Schritt wahrscheinlich, in ein Kloster, und nicht einmal in anerkanntes christliches Kloster, sondern in ein indisches Kloster, vedisches Kloster. Wie es dazu gekommen ist, mich haben vor allem diesem Umfeld diese Sanskrit-Schriften interessiert. Das hat mich sehr fasziniert. Ich ging ins Kloster nicht unbedingt, weil ich Mönch sein wollte, sondern weil ich diese Schriften studieren wollte. Weil von klein auf war mir irgendwie klar, dass die Vergangenheit anders war, als uns erzählt wird. Das war für mich irgendwie klar. Und als ich dann lesen konnte und die herkömmlichen Geschichtsbücher zu lesen begann, war ich irgendwie enttäuscht. Was ist das alles? Das irgendwie habe ich das anders in Erinnerung, so quasi.
Du hast das anders in Erinnerung.
Ja. Und als ich dann diese Sanskrit-Schriften entdeckte, spürte ich einfach, das ist das Nächste, was ich studieren will. Das hat mich einfach fasziniert. Ich spürte, hier ist ein Schlüssel zum Wissen der alten Hochkulturen. Und deswegen war das für mich ein sehr naheliegender Schritt, hier einzusteigen. Man studiert das nicht einfach akademisch, dass man einfach Bücher liest und das nur vom Kopf her liest. Das ist ähnlich, wie wenn man Musik studieren will. Man geht auch nicht einfach nur ans Konservatorium und lernt Noten lesen, sondern der Sinn der ganzen Sache ist eigentlich, dass man am Schluss Musik macht.
Ja.
Und genauso geht es in diesem Studium, dieser spirituellen Philosophie, nicht einfach nur darum, Konzepte und Philosophien zu lernen, sondern es geht darum, dass man ja, die Mysterien des Lebens, des Kosmos, der eigenen Geschichte, der eigenen spirituellen Identität kennenlernt.
Aha. Und da hattest du das Gefühl, dass du Antworten auf deine Fragen in diesen Sanskrit-Schriften findest?
Ja, das war für mich etwas völlig Neues. Indien war damals neu für mich. Ich war auch erst 18, also ich habe dort vor allem mich halt mit, ja, was man halt so kennt, europäische, deutsche Literatur beschäftigt, und für mich hörte so, der Geisteshorizont hörte für mich in Griechenland auf. Mhm. Ich hatte mal Siddhartha von Hermann Hesse gelesen, da natürlich, man wusste, der Horizont hört nicht in Griechenland auf, aber als das Indische, dieses Sanskrit in meinen Horizont kam, spürte ich auf einmal, hier geht's weiter. Hier fängt etwas an, wo anderes aufhört. Und deswegen stieg ich sehr gern dort ein. Es war wie eine Schule. Ich musste mich da nicht für irgendeine Zeit verpflichten. Ich konnte einfach so lang bleiben, wie ich wollte. Und ja, zuerst habe ich gedacht, so ein halbes Jahr, ein Jahr, dann habe ich das alles durchgelesen. Aber sehr schnell habe ich gemerkt, es geht nicht nur um Bücher lesen. Und ja, dann hat es ein bisschen länger gedauert.
Wie lange hat es gedauert?
18 Jahre.
Ja. 18 Jahre. Und hast du die ganzen 18 Jahre dann die Schriften studiert? War das so viel Material, oder was ist da in dir vorgegangen?
Natürlich hat man nicht den ganzen Tag gelesen. Es war ein Kloster, also wir. Das ist auch interessant. Wir haben nicht einfach Bücher gelesen, im Gegenteil sogar, bevor wir die Bücher öffneten, um wirklich da zu lesen, haben wir etwa 4 Stunden meditiert am Morgen. Also wir haben uns innerlich vorbereitet, damit wir das nicht einfach nur fundamentalistisch, oberflächlich lesen, sondern wirklich an die Essenz herankommen. Weil die Essenz ist immer individuell. Was sagen diese Schriften mir? Das sind wie Dialogpartner. Das ist ein ganz anderer Zugang zu heiligen Schriften, als wenn man es einfach fundamentalistisch liest. Es steht geschrieben, deswegen ist es so. Nein, im Indischen hat man einen ganz anderen, viel lebendigeren und eben vielleicht auch subjektiveren Zugang zum geschriebenen Wort.
Aber du hast dich auch also ganz normal am Klosterleben beteiligt und als Mönch dort praktizierend gelebt.
Ja, ja. Zölibatär, morgen früh aufstehen, meditieren, ja, das volle Programm.
18 Jahre lang.
Ja.
Und was hat dich dann bewogen, dass du nach diesen 18 Jahren gesagt hast, jetzt langt's?
Gut, die wenigsten bleiben 18 Jahre, also das war nicht überraschend, dass jemand nach 18 Jahren noch einen anderen Lebensstil wählt. Zu dem Zeitpunkt natürlich hatte ich schon einige Bücher geschrieben. Ich spürte einfach auch, jetzt ist der Horizont, der Rahmen in diesem der Schulrahmen wird mir zu eng. Ich will auch wieder andere Horizonte, andere Themen, andere Kulturen mit berücksichtigen, außer nur die indische. Ich bin ja nicht als Indien-Fan dorthin gegangen, sondern einfach, weil ich wusste, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den ich kennenlernen wollte, aber auch dort, man hat die Realität nie auf das Indische beschränken wollen. Und deswegen, wie in jeder Schule, ist es einfach so, dass das Ziel eigentlich ist, dass die dann irgendwann mal wieder gehen und selbstständig weiterleben.
Ja. Hast du dich dort dann auch mit der westlichen Philosophie beschäftigt?
Das gehörte nicht zum Programm, aber so in den letzten 6, 8 Jahren begann ich intensiv auch dann die westliche Philosophie heranzuziehen.
Und du hast dann auch im Kloster schon begonnen, Bücher zu schreiben?
Ja, ja. Meine ersten Bücher, das wissen vielleicht viele nicht, aber waren Gedichtbände.
Aha.
Also eigentlich, ich bin von Natur aus ein ganz harmloser Poet, der Gedichte schrieb. Also die ersten 3 Bücher waren Gedichtbände.
Ja.
Aber natürlich zuerst habe ich einfach poetisch diese Inhalte verarbeitet, die ich dann später als Sachbücher herausgab. Denn die indischen Schriften sind so, dass sie, man kann vielleicht sagen, dass ein Problem der indischen Schriften ist, für den westlichen Studenten vor allem, dass sie vieles nicht erklären, sondern vieles voraussetzen. Es sind zentrale Begriffe da, Brahman, Atma, Paramatma, all diese Begriffe, die kann man zwar im Wörterbuch nachschlagen, aber dass man wirklich begreift, was sie meinen, muss man es selber erleben. Eben wie süß, Licht, Sonne, verliebt sein, das kann man zwar im Wörterbuch nachschlagen, aber wenn man selber nie geschmeckt hat, was süß ist oder nicht selber verliebt war, dann sind das einfach Wörter, die eine theoretische Bedeutung haben, aber man weiß nicht, wovon man spricht, wenn man es nicht selber erlebt hat.
Mhm.
Genauso ist es natürlich, man muss selber diese Begriffe mit den entsprechenden Erfahrungen und Erlebnissen füllen können.
Mhm. Heißt das, du hast dann auch intensive spirituelle Erfahrungen gemacht in dieser Zeit?
Ja, Gott sei Dank. Und es war immer irgendwie mein Anliegen, persönlich auch, meine Hauptaufgabe dort war ja, dass ich übersetzte. Nicht aus dem Sanskrit, sondern Sanskrit-Bücher, die bereits auf Englisch übersetzt waren, habe ich dann aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt. Oder habe mitgearbeitet bei den Übersetzungen. Insgesamt in all den Jahren waren es über 20 Bücher, wo ich dabei war. Und ich habe natürlich auch diese Gelegenheit, mich da stundenlang pro Tag mit diesen Themen auseinandersetzen zu können, neben der Übersetzungsarbeit natürlich auch für meine autodidaktische Vertiefung des philosophischen Studiums verwendet und gerade auch erfahren wollen, was diejenigen, die damals vor Jahrtausenden diese Wörter verwendet haben, welche Erfahrungen haben die damit verbunden. Und so ja, im Laufe der Jahre, so nach 10, 12 Jahren, sind wirklich wichtige Aha-Erlebnisse gekommen. Und als ich die dann in internen Vorträgen, also nicht öffentlich, vor öffentlichem Publikum, vor internem Publikum, also Kloster, Mitbewohnern quasi, Älteren und Jüngeren, vorgetragen habe, hat das auch bei anderen zu Aha-Erlebnissen geführt. Und dann kam natürlich auch der Vorschlag, willst du das nicht alles mal aufschreiben?
Mhm.
Und das war natürlich auch naheliegend. Ich schreibe sowieso schon den ganzen Tag mit Übersetzungen, dass ich da einfach begonnen habe, diese quasi gesammelten Aha-Erlebnisse systematisch aufzurollen. Und so ist dann das erste Sachbuch entstanden, das 1995 erschien. Das ist, oder heißt Gott und die Götter, das Mysterienwissen der vedischen Hochkultur.
Mhm. Kurz zusammengefasst, worum geht es denn in dem Buch?
wie der Untertitel sagt, das Mysterienwissen der vedischen Hochkultur. Dort fasse ich vor allem auch all das Grundlagewissen, das eigentlich vorausgesetzt wird, fasse ich alles zusammen, und zwar in einer westlichen Systematik, denn die indische Logik ist nicht linear, sondern mehr spiralförmig. Es wird nie etwas wirklich erklärt, erstens, zweitens, drittens, viertens. Es wird eingekreist, aber nicht einfach so ausformuliert. Man muss sich das selber erarbeiten. Und eben, was ich hier im Laufe der Jahre, über 10 Jahre erarbeitet habe, das waren essentielle Themen, aber wir können ja nicht von jedem westlichen Menschen erwarten, dass er auch 10 Jahre sich hinsetzt und das erarbeitet. Ist auch nicht nötig. So, deswegen war einfach wirklich auch mein Anliegen, was ist wichtig für den Menschen von heute? Mhm. Es gibt ja immer wieder eine Bibel, das heißt, prüft alles und das Gute behaltet. In den indischen Schriften gibt es viel Gutes zu behalten, aber auch viel kulturell Bedingtes, sprich Kastensystemzeugs, irgendwelche Regeln, die sich nicht unserem heutigen Standard oder Verständnis entsprechen. Also da muss man auch vieles aussortieren. Mhm. Es geht nicht darum, dass jetzt alles, was Sanskrit ist, ist von Gott gegeben. Man kann auch Sanskrit palavern, man kann auch Sanskrit fluchen, man kann alles tun auf Sanskrit. Mhm. So, das heißt nicht, dass alles, was Sanskrit ist, heilig oder auch nur weise wäre.
Es kommt darauf an, was man daraus macht.
Ja, ja, und eben, man muss eben auch aussortieren. Ja. Und deswegen, das muss nicht jeder das tun. So, das habe ich dann für mich wirklich getan und da wirklich die Perlen, wenn wir schon, eben, wir wissen auch in der Bibel, das ist, glaube ich, allgemein bekannt, da haben ja einige mitgearbeitet im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte, auch von institutioneller Seite. Im Indischen war das nicht viel anders, da gab es die Kastenbrahmanen, aber ein Vorteil da ist mir so im Laufe der Jahre aufgefallen, da wurde auch viel hinzugeschrieben und quasi verfälscht, aber die Art, wie dort verfälscht wurde, ist, dass nicht Bestehendes verfälscht wurde, sondern sie haben einfach Neues dazugeschrieben. Mhm. So, wenn man einfach dieses kulturell bedingte, Kastensystem bedingte, wenn man das alles wegnimmt, findet man relativ schnell, wenn man den Blick schärft dafür, die unverfälschten Perlen. Mhm. Und das war ein großer Vorteil, wenn man sich nicht von gewissen Hüllen und Ablenkungen stören lässt. Mhm.
Nach Gott und die Götter, wie ging es dann weiter?
Ja, zuerst hatte ich gedacht, das lässt sich in einer kleinen Broschüre so zusammenfassen, aber irgendwie merkte ich einfach, es ist wichtig, dass man das Ganze fundiert aufrollt. So, nach Gott und die Götter kam das nächste Buch, das heißt Unsichtbare Welten. Unsichtbare Welten, kosmische Hierarchien und die Bedeutung des menschlichen Lebens. Dort habe ich dieses Mysterienwissen neu aufgerollt, und zwar ausgehend von dem, was wir im Abendland wissen. Also allgemeiner verständlich, nicht typisch, nicht nur jetzt auf indische Quellen beschränkt, sondern im breiteren Rahmen das aufgerollt und dann natürlich praktisch wie ein Grundlagenwerk zur Parapsychologie, Metaphysik und vor allem natürlich, wie haben die Weisen der alten Hochkulturen, und da habe ich mich nicht nur auf Indien beschränkt, auch europäische habe ich herangezogen, wie haben die den Kosmos wahrgenommen, denn es gibt eine große Gemeinsamkeit bei allen Kulturen, nämlich sie sind sich alle darin unbestreitbar einig, dass der Kosmos multidimensional ist. Mhm. Also sich nicht nur auf die physikalisch wahrnehmbare Materie beschränkt. Und das bringt natürlich gewaltige Konsequenzen. Es gibt Lichtwelten, es gibt Schattenwelten, wie wirken die zusammen? Eben kosmische Hierarchien. Mhm. Wie beschreiben das verschiedene Kulturen und was wissen wir heute?
Du hast also die ganzen kosmischen Hierarchien in einem Buch zusammengepackt und beschrieben, wie das ausschauen könnte, soweit man das verbal formulieren kann.
Ja, ja, einfach prinzipiell auch. Und natürlich habe ich natürlich auch da wieder reich aus den vedischen, aus den indischen Schriften geschöpft, aber nicht nur, sondern das ganz in einen größeren Zusammenhang gesetzt.
Ja. Gut, und wie ging es dann von diesem Buch weiter? Warst du dann noch im Kloster oder bist du dann schon?
Naja, genau, du stellst am richtigen Ort die Frage. Das war genau das Buch, wo ich das Kloster verlassen habe. Aha. Mit Unsichtbare Welten im Gepäck habe ich das Kloster verlassen und habe dann das Buch außerhalb des Klosters fertig geschrieben. Das war 98.
Aha. Bist du dann in die Schweiz zurückgegangen oder warst du dann noch in Indien?
Ich war da in der Schweiz. Vielleicht ist das ein Missverständnis. Ich habe nicht 18 Jahre in Indien gelebt.
Ah.
Das waren meistens hier in Europa, weil ich ja auf Deutsch übersetzt habe. Mhm. Die Verlagshäuser waren hier. Ich bin nach Indien gereist, aber mehr als ein Pilger.
Okay.
Das waren wirklich einfach, wo ich den Computer abgeschaltet habe und eben wirklich mich voll da in die Kultur und in das innere Leben begeben habe. Das waren wirklich auf eine Art wie spirituelle Ferien.
Okay, so. Aber du hast in einem vedischen Kloster in der Schweiz?
Schweiz, Frankreich, aha, Deutschland, Schweden, so in diesen Ländern.
Verstehe.
Ja. Mhm. Und dann natürlich, wie es weiterging, der nächste Schritt war naheliegend, nämlich, wenn es im multidimensionalen Kosmos Lichtwelten gibt, Schattenwelten mit entsprechenden Intelligenzen und Wesen, und wie das Mysterium ist, eigentlich aller Kulturen sagt, wir leben hier auf einem Planeten, wo sich die Lichtwelten und die Schattenwelten berühren. Also hier, das erleben wir ja täglich, vor allem im jetzigen Zeitalter, ist Licht präsent, aber eben nicht nur, sondern auch die dunklen Einflüsse sind präsent. So, der nächste Schritt war dann nachzuweisen, praktisch vom Kosmos sind wir wieder auf der Erde gelandet, wo sind diese Einflüsse konkret in unserer Geschichte, in unserer Gegenwart und in unserer Geschichte. Mhm. In der dokumentierten Geschichte, die fängt so vor 5000 Jahren an, aber spitzt sich natürlich in den letzten 500 oder 800 Jahren zu. Dort habe ich dann wirklich angesetzt und aus dieser Perspektive auch die Geschichte analysiert.
Mhm.
Mhm. Natürlich im Hinblick, dass wir heute in einer Wendezeit leben. Mhm. Deswegen heißt das Buch auch Machtwechsel auf der Erde.
Mhm.
Und das ist natürlich ein brisantes Buch, wurde auch mein erfolgreichstes Buch, hat mir allerdings auch den Ruf des Verschwörungstheoretikers eingebracht, mhm, weil ich dort einfach auch hinter die Kulissen schaue, weil die Logik ist eigentlich, was auf, nur schon beim, wenn wir von Kulissen sprechen, bei einem Theater, was auf der Theaterbühne zur Aufführung kommt, das meiste ist hinter den Kulissen.
Mhm.
Bis ein Bühnenstück aufführungsbereit ist, ist das meiste hinter den Kulissen abgelaufen.
Mhm.
Ähnliches
kann das Drehbuch ist hinter den Kulissen schon,
ja, genau,
fertig.
Und deswegen, das kann man auch für unsere heutige Welt sagen, dass das, was uns auf der Bühne präsentiert wird, ist nur die Spitze des Eisberges oder die Spitze der Pyramide oder wie immer wir es nennen wollen. Und es ist auch offensichtlich, dass hinter dem Sichtbaren viel Unsichtbares abläuft, zumindest unsichtbar für den normalen Bürger und Zeitungsleser.
Machtwechsel auf der Erde. Untertitel des Buches: Die Pläne der Mächtigen, globale Entscheidungen und die Wendezeit. Wendezeit. Was für eine Wende besteht uns denn da bevor?
Ja, die Frage ist natürlich, eben Wendezeit, das Wort Zeit drin, was ist Zeit? Wenn man sich nicht nur linear an die Materie heranbegibt, sondern eben vom Bewusstsein her, kann man natürlich auch die Natur der Zeit erkennen. Und eigentlich auch da sehen wir, in allen Kulturen der Welt haben die Seher, die Mystiker, die Weisen erkannt, dass Zeit zyklisch abläuft. Es ist nicht einfach eine lineare Bewegung im Raum, sondern ist ein zyklischer Ablauf, weil sich Zeit ist die in die Materie projizierte Ewigkeit.
Mhm.
Und die Ewigkeit spiegelt sich in der Unendlichkeit in Form von unendlichen Zyklen.
Mhm.
Deswegen ist Zeit zyklisch und auch dynamisch. Und so verändert sich die Qualität von Zeit. Zeit ist ja nicht getrennt von Raum. So, wenn man aus dieser Sicht spricht, würde man nicht einfach nur sagen, im Lauf der Zeit, sondern im Lauf von Raum und Zeit. Weil sich mit der Zeit auch der Raum verändert. Wir wissen ja, Raum und Zeit sind nicht getrennt. Und wenn sich Zeit verändert, verändert sich natürlich auch der Raum. Und deswegen haben in den verschiedenen großen Zyklen, auch auf der Erde, andere Gesetzmäßigkeiten geherrscht, sogar physikalisch. Und deswegen ist es problematisch, wenn man die heutigen Gesetzmäßigkeiten linear in die Vergangenheit projiziert.
Mhm.
So, und aus dieser Sicht sieht man, dass sich Zeit zyklisch bewegt, dass es Zeitalter gibt. Und wenn man Einblick in diese Zyklen hat, das hatten die Inder, das hatten die Indianer, das hatten auch andere Kulturen, auch hier in Europa. Man spricht zum Beispiel in Europa, germanische Kreise, auch im Griechischen, sprach man von goldenem silbernen, bronzenen oder Erzen, ja, bronzenen und dann eisernen Zeitalter. Die Indianer sprechen von erster Welt, zweiter Welt, dritter Welt, vierter Welt. Die Inder vom ersten, zweiten, dritten und vierten Yuga, und wir sind heute am Übergang in den nächsten großen Zyklus.
Mhm. Wir sind in einer Übergangsphase von einem zum nächsten großen Zyklus.
Ja, da sind sich eigentlich all diejenigen, die Einblick in die zyklische Natur der Zeit haben, einig.
Ja. Was heißt jetzt das konkret?
Konkret bedeutet das, wir haben, das passiert ja nicht zum ersten Mal, es passiert vielleicht zum ersten Mal seit dem Menschengedenken, seit dem Gedenken des heutigen Menschen, aber bei früheren Zeitaltern waren ja auch Menschen dabei, und wir haben gerade in diesen alten Überlieferungen, alten Mysterienlinien, haben wir natürlich auch Erinnerungen an frühere Übergänge. Eben, Übergänge sind nachhaltig. Die Indianer, Hopis zum Beispiel, sprechen von Welten, erste Welt, zweite Welt, weil jedes neue Zeitalter war so anders als das vorherige, dass man meinte, man lebt in einer neuen Welt. So darf man damit rechnen, dass auch der Übergang in die nächste Welt tiefgreifend sein wird und dass die fünfte Welt ziemlich anders sein wird als unsere heutige vierte Welt, und ich glaube, das ist gar nicht so schlimm.
Aha. Okay, das ist nicht so schlimm. Ja, hast du da eine Vorstellung davon, wie dieser Übergang aussehen wird oder könnte und wie dann die fünfte Welt aussehen wird?
Sicher weniger materialistisch als unsere heutige Zeit, denn die Beschreibung in diesem zyklischen Ablauf zeigt, dass wir heute an einem Tiefpunkt von Verblendung und Selbstzerstörung ankommen. Da ist die Menschheit jetzt auch auf dem direkten Weg, macht es. Und die Veränderung kommt dann natürlich durch Bewusstsein. Denn hinter Materie ist Bewusstsein eine ewige Präsenz, und es ist Bewusstsein, das den Geist bewegt, und Geist bewegt dann die Materie. Und deswegen ist natürlich auch mit der Qualitätveränderung im Laufe der zyklischen Zeitalter, das geht natürlich einher mit einer Veränderung des Bewusstseins des Kollektivs der Menschen. Also grundlegende Erkenntnisschübe, Quantensprünge im Wissen, eben ja, wir sind hier auf einem Dimensionssprung, das sagt es ja, genau so etwas wird passieren. Es ist ein Sprung, ein Dimensionssprung, und nicht einfach nur eine langsame, lineare Entwicklung.
Mhm. Aha, das heißt, du gehst davon aus, dass das ein Sprung sein wird, der uns da bevorsteht, also wirklich ein kurzfristiges Ereignis.
Das Ereignis vielleicht, wie kurzfristig das ist auch sehr individuell. Ich meine, jeder Mensch hat ganz große Dimensionssprünge im Leben. Ein großer Dimensionssprung ist die Geburt, ein anderer Dimensionssprung ist der Tod. Und der Tod, wenn er eintritt, das ist ein Dimensionssprung, und der geht schnell. Bis es soweit ist, mag es lang gehen, aber es baut sich auf, und irgendwann mal kommt der Sprung. Mhm. Und das ist ja nicht ein Sprung ins Leere oder ins Nichts, sondern in eine höhere Wahrnehmung dann wieder. Und ähnlich muss auch etwas Altes sterben, damit das Neue kommen kann.
Das ist jetzt schön, dass du so ausführlich über meinen Sendungstitel redest, weil ich werde immer wieder gefragt, warum heißt das eigentlich Dimensionssprung? Und jetzt kann ich sagen, der Armin Riese hat gesagt.
Ja.
Also Dimensionssprung und Veränderung, Stichwort 2012, das ist so ein heißes Thema, wo manche trauen sich gar nicht drüber reden, manche reden ganz vorsichtig drüber. Wie gehst du mit diesem Thema um?
Sicher mal sachlich. Als ich zum ersten Mal davon hörte, so vor 10 Jahren oder so, dann bin ich heftig nachgegangen und habe mich wirklich auch mal in der akademischen Forschung umgeschaut. Ich habe die akademischen Ethnologen konsultiert. Sagen die das auch, oder ist das nur eine New Age Idee, dass jetzt da 2012 was geschehen soll? Und das ist also ein Fakt, das kann man auch in allen akademischen Büchern nachlesen über die Maya-Forschung, dass im Jahr 2012, plus minus ein Jahr, je nachdem wie die Interpretationen dann genau sind, aber es ist ziemlich auf diese Zeit fokussiert, der Kalender zu Ende geht. Mhm. Der Kalender geht zu Ende. Das ist ein Fakt. Was das bedeutet, ist eine andere Frage. Also dass der Kalender dort endet, ist Fakt. Und er endet zu diesem Zeitpunkt, weil das ist eine ganz intelligente Form von Kalender. Unser gregorianischer Kalender hat ja einen fixen Anfangspunkt, Jahr, also einfach die Geburt Christi und dann Jahr 1. Und von dort an wird vorwärts gezählt und dann gibt es Diskussionen, hat man im Mittelalter 300 Jahre gestrichen oder nicht, und falls ja, dann wären wir heute jetzt im Jahr 1780 oder so. Um dieses Problem zu vermeiden, haben die Mayas, die Maya-Zeitexperten, nicht den Anfangspunkt fixiert, sondern den Schlusspunkt. Mhm. Der Schlusspunkt ist in der Zukunft ganz klar definiert, astronomisch, und von dort haben sie rückwärts gezählt. Also es ist praktisch ein Countdown-Kalender. Mhm. Und egal, welche Zählung wir haben, es ist wirklich dieser Zeitpunkt da in bald drei, also rund 3 Jahren Zukunft, den sie gemeint haben, egal wie wir den nennen. Sie haben nicht gesagt im Jahr 2012, sie haben gesagt, zu diesem und diesem Zeitpunkt wird, ändert unser Kalender. Mhm. Und wenn da im Jahr, wenn im Mittelalter Jahre verloren gegangen wären, wenn das stimmt, dann verändert sich nicht der Schlusspunkt, mhm, sondern einfach nur der Anfangspunkt in unserer Berechnung. Mhm.
Das also heißt, das wäre dann das Jahr 2020 nach unserer Rechnung.
Aber irgendwas so, oder 1786 oder wie, ist egal. Mhm. Aber es ist wirklich dieser Zeitpunkt gemeint, wo der Kalender zu Ende geht. Mhm. Das Spannende ist dann natürlich, was bedeutet das?
Genau.
In den akademischen Welten nahm man das eigentlich nicht sehr ernst. Es war einfach ein Phänomen oder einfach eine faktische Bemerkung. Ja, der Maya-Kalender ändert dort. Aber man kann sich schon fragen, warum haben die einen Kalender mit einem Fixpunkt, mit einem Endpunkt, weit lang nachdem ihre Hochblüte untergegangen ist? Also der Maya-Kalender beginnt eigentlich, bevor es die Maya überhaupt gab, offiziell, und endet, nachdem sie schon längst untergegangen sind als Hochkultur. Das ist offensichtlich nicht einfach nur ein kulturbedingter Kalender, wie wir Jahr 1, weil Christi Geburt. Das ist offensichtlich ein Kalender, der an den kosmischen Zyklen, aha, orientiert ist. Aha. Und die Mayas sagen hier einen ganz wichtigen Punkt. Auch die heutigen Weisen, die das vertreten, die in den Hochländern überlebt haben, weil sie nicht mit den Spaniern gekämpft haben, ja, wegen ihres Kalenders wussten sie, es ist jetzt nicht der Zeit zu kämpfen. In 500 Jahren kommt die große Wendezeit. Wir müssen schauen, dass wir dieses Wissen nach 500 Jahren heil über die Runden bringen. Deswegen müssen wir gerade nicht kämpfen, sondern schauen, dass die uns nicht erwischen. Deswegen sind die natürlich dem Kampf ausgewichen. Und sie sagen, der Kalender endet, wir konnten bis zu diesem Zeitpunkt voraussehen und nach diesem Zeitpunkt sehen wir nichts. Das ist aber nicht, weil wir nicht fähig wären, etwas zu sehen, sondern weil es noch nicht entschieden ist, was da kommt. Was danach kommt, da ist die Menschheit jetzt gerade dabei, das zu bestimmen. Das ist also offen, was kommt.
Aber du gehst auch davon aus, dass da etwas Großes passiert.
Nicht zu dem Zeitpunkt unbedingt, aber auch unabhängig von diesem Kalender leben wir heute in einer Zeit, wo sich vieles zuspitzt. Mhm. Und alles dramatischer wird, auch die Szenarien der offiziellen Medien, die beschwören ja Schreckensszenarien von Schweinegrippe und viele Leute sterben. Mhm. Da bewegt sich sehr viel in der Welt. Also da spitzt sich was zu, und zufällig ist das genau, zufällig in Anführungszeichen, kommt diese Zuspitzung oder Dramatisierung der Situation genau im Zieleinlauf auf 2012.
Also es ist naheliegend, dass da auch was Großes passieren wird.
Dass da ein Zusammenhang ist, was da genau ist, das wissen wir nicht. Ja. Es kann ein Tiefpunkt sein, es kann auch ein Wendepunkt sein, es kann vielleicht ein Tiefpunkt sein, der ein Wendepunkt ist, ja. Das ist eben noch offen.
Es kommt bald der Roland Emmerich-Film ins Kino 2012, wo ein Weltuntergangsszenario gezeigt wird. Hältst du das für plausibel?
So eine Faustregel ist, alles, was von Hollywood kommt, muss man mal kritisch hinterfragen. Wenn wir davon ausgehen, dass wir mit dem Bewusstsein unsere Zukunft kreieren, dann ist es nicht sehr förderlich, wenn wir unser Bewusstsein jetzt mit Weltuntergangsbildern füttern. Mhm. Denn diese Bilder helfen ja mit, das Bewusstsein, also helfen mit,
diese Realität
bewirken, dass das Bewusstsein entsprechend beeinflusst wird, und solche Schreckensszenarien mit Angst stürzt die Menschheit entweder in Angst oder in irgendwelche zynischen Bemerkungen, ja. Aber es ist sicher nicht konstruktiv.
Kann es jetzt sein, dass diese, was eigentlich irgendwie als Unterhaltung verkauft wird, diese Hollywood-Filme, dass damit auch auf Bewusstseinsebene was beabsichtigt wird?
Menschen, die da so Millionenprojekte schieben, glaube ich, überlegen sich schon, wo sie ihre Millionen investieren. Also das sicher immer auch neben dem Unterhaltungswert auch eine gewisse Beeinflussung da natürlich. Und eben, wenn man die Menschen mit Angst und Schrecken konfrontiert, mit solchen Bildern, da kann man nicht Gutes davon erwarten.
Mhm. Du hast vorher kurz die Schweinegrippe angesprochen. Die WHO hat die Pandemiestufe auf 6 angehoben. Was sagst du zu diesem Thema?
Tja, eben, das gehört ja auch irgendwie zur Zuspitzung einer in der Erdbebensprache wäre es die höchste Stufe der Richterskala. Mhm. Ich glaube, höher als Pandemie 6, glaube ich, geht es nicht. Das ist die Alarmstufe. Die Frage ist, warum wurde da im Sommer 2009 eine Pandemiestufe 6 ausgerufen, also höchste Alarmstufe, wenn als der faktische Befund so war, also dass das harmloser war als jede normale Influenza. Mhm. Was war da los? Jemand, der sich da recht gut auskennt, hat mir das vor kurzem erklärt, vielleicht bei uns in der Schweiz, aber ich denke, das ist in jedem Land so, wäre es illegal, eine Zwangsimpfung durchzuführen. Das wäre gegen das Gesetz. Aber wir haben halt im übergeordneten Völkerrecht anscheinend eine Klausel drin, was heißt, wenn die World Health Organization eine Pandemiestufe 6 ausruft, dann wird das nationale Recht außer Kraft gesetzt, dann kann ich mich nicht mehr auf das Schweizer Gesetz berufen und sagen, es ist illegal, denn das Gesetz hat keinen Wert mehr, weil es wurde durch die Pandemiestufe 6 ausgehebelt. Mhm. Pandemiestufe 5 hat noch nicht gereicht. Mhm. Deswegen haben die gleich so quasi prophylaktisch mal Pandemiestufe 6 ausgerufen. Mhm.
Das heißt, es sieht irgendwie so aus, als hätte da jemand ein Interesse daran, dass man diese Pandemiestufe 6 erreicht, damit man dann Zwangsimpfungen durchsetzen könnte, auch gegen nationales Recht.
Zumindest wäre jetzt die völkerrechtliche Situation so dergestalt, dass das möglich wäre.
Mhm. Glaubst du persönlich, dass es dazu kommen wird?
Ich bin da zu wenig informiert in den Details, aber so wie es aussieht, haben zumindest gewisse Interessengruppen eben ein Interesse daran, dass es kommt, ob es wirklich kommt, in welcher Form genau. Ich denke, das ist so von vielen momentanen Faktoren abhängig. Aber eben eine gewisse Skepsis und sicher nicht blinder Glaube der offiziellen Meinung gegenüber ist angesagt. Denn wenn man in einem harmlosen Sommerpandemie Stufe 6 ausruft, dann ist das irgendwie verdächtig.
Mhm. Du hast vorher bei den Wegen auch angesprochen, dass da viele Informationen drinnen sind, die so uns in unserer westlichen Kultur nicht allgemein zugänglich sind. Ich habe mal gehört, dass in den Veden auch Informationen über Kontakt mit Außerirdischen vorhanden ist. Stimmt das?
Ja, ja. Also das ist dort eigentlich wie in jeder sogenannten Mythologie, dass die Menschen mit Göttern Kontakt haben, ist eigentlich überall normal, also nichts Außergewöhnliches in dem Sinn. Vielleicht paranormal, aber nicht wirklich unmöglich oder einfach, es wird nicht für unwahrscheinlich oder ausgeblendet oder es kann nicht sein. Warum? Weil unser Kosmos multidimensional ist. Mhm. Und die höheren Dimensionen sind nicht einfach irgendwelche Vakuumstufen, sondern sind höherdimensionale Welten mit entsprechenden Wesen. Sind Parallelwelten, die unsere Realität durchdringen, so wie unsere Realität jetzt. In unserer Realität sind ganz viele Radio- und Fernsehprogramme präsent. Die Frage ist einfach nur, habe ich den Empfänger, um das wahrzunehmen? Mhm. Und wenn wir da uns einklinken, dann haben wir, jede Frequenzwelle hat ein eigenes Programm und die stören sich gegenseitig nicht. Mhm. Genauso haben diese Parallelwelten ihre eigene Frequenz, die sich gegenseitig nicht stören, obwohl sie scheinbar im gleichen Raum gegenwärtig sind. Mhm. Die sind es verschiedene Frequenzstufen. Und mit dem entsprechenden Bewusstsein kann der Mensch Einblick bekommen in diese Welten, Kontakt mit den entsprechenden Wesen. Und vor allem von den höheren Stufen ist es einfacher, die Schwingung zu verdichten und dann in den nächsten niederen oder übernächsten niederen Stufen physisch aufzutauchen, als für uns, unsere Körperschwingung zu erhöhen und physisch in die nächst höheren Stufen einzutauchen. Das ist relativ schwieriger. Von der anderen Seite her ist das geistig und sogar auch technisch machbar. Und das ist auch eine der Haupterklärungen für das heutige UFO-Phänomen. dass hier einfach dimensionsüberschreitende Kontakte oder Phänomene vorliegen. Mhm. Und also für die Metaphysiker der alten Kulturen war das nicht nur ein grundlegendes Wissen, sondern gehörte auch zum Erfahrungsschatz.
Und warum wurde das jetzt in unserer Kultur so ausgeblendet, dieses Wissen?
Wissen ist natürlich ein sehr wichtiger und grundlegender Begriff. Wenn wir uns gerade auch in der Selbsterkenntnis, in der Meditation, im Yoga selber analysieren, dann lernen wir natürlich den Erkenntnisvorgang zu analysieren, und wir erkennen, dass Wissen immer etwas Subjektives ist. Wissen ist subjektiv, nämlich immer abhängig von unserem Weltbild. Unser Weltbild entscheidet, wie wir die Welt sehen. Und welches Weltbild wir annehmen, das ist die Definition von Glaube. Mhm. Glaube bedeutet die Annahme eines Weltbildes. Und in dem Sinn glaubt jeder Mensch. Deswegen, gerade manchmal in atheistischer und materialistischer Seite wird gesagt, ich glaube nur, was ich sehe. Mhm. Das stimmt natürlich für sie, aber vielmehr gilt noch, der Mensch glaubt nicht nur, was er sieht, sondern der Mensch sieht nur, was er glaubt.
Mhm. Genau. Das konnte ich sehr lebendig wieder jetzt in England feststellen bei den Kornkreisen. Da gibt es einfach Menschen, für die existieren die Kornkreise einfach nicht, weil sie nicht daran glauben, dass sowas in der Art und Weise überhaupt existieren darf.
Ja, Kornkreise sind natürlich ein typisches neuzeitliches Phänomen, das genau illustriert. Meine, da erscheint vor der eigenen Nase oder vor der eigenen Haustür ein Weltwunder. Also den Menschen möchte ich kennenlernen, der sowas angeblich fälscht, in Anführungszeichen. Meine Fälschung, was ist eine Fälschung? Das wäre ein geniales Kunstwerk. Also nur schon, wenn es ein Mensch gemacht hätte, müsste man noch alles dran setzen, dieses Genie zu finden. Mhm. Denn immerhin ist er schon seit 30 Jahren dran. So. Also man müsste es zumindest ernst nehmen, und da kommen Menschen daher, zucken mit den Achseln und sagen, hoppa, Nachbubenstreich. Rentner oder was immer, Studenten. Je nachdem, wer gerade arbeitslos ist, hat nichts Gescheiteres zu tun. Und dort, und das ist ein typisches Beispiel dafür, dass der Mensch nur sieht, was er glaubt. Mhm. Wenn der eigene Glaubenshorizont so klein ist, also das eigene Weltbild, eben der Horizont so klein ist, dann kann vor der eigenen Nase etwas Phänomenales erscheinen, was immer es ist. Man zuckt die Achseln und erkennt nicht, eben, dass hier ein Phänomen vorliegt. Und so ist es ganz wichtig, eben diesen Vorgang zu verstehen. Wir brauchen also nicht nur einfach Information. Neue Information bringt uns eigentlich gar nichts weiter. Das beste Wissen, die beste Information, das erstaunlichste Phänomen nützt nichts, wenn wir es nicht als solches erkennen. Mhm. Das beste Wissen nützt nichts, wenn wir es nicht glauben.
Allein die Akzeptanz eines Phänomens, wie zum Beispiel der Kornkreise, führte schon dazu, dass sich das Bewusstsein des Beobachters verändert. Indem du das zulässt, verändert sich dein Weltbild.
Ja, wenn man offen dafür ist. Aber wir sehen ja, wie immun ein Großteil der Menschheit geworden ist. Ich glaube nur, was ich sehe. Man sieht den Kornkreis. Man weiß, der war gestern Abend noch nicht hier. Man kann rechnen. Also das, erstens in der Nacht ist es dunkel, auch in England. So, man weiß, eine Nacht ist maximal 12 Stunden. Und jetzt 60, 80 Meter im Durchmesser, geteilt durch 12 Stunden, geteilt durch dies. Man könnte es ausrechnen. Es geht irgendwie nicht auf. Aber da schaffen es Millionen von Menschen, einfach geschult durch tägliches Fernsehen, einfach mit den Schultern zu zucken und zu sagen, eben, naja, unwichtig, Blödsinn, Quatsch, Nachbubenstreich, einfach das so auszublenden. So, eben deswegen ist es wichtig, du hast gefragt, warum haben wir dieses Wissen heute verloren? Mhm. Weil wir unseren Horizont beschränkt haben. Mhm. Da können also Dinge vor unserer Nase erscheinen, und wir sehen nicht eigentlich, was wir sehen, sondern weil unser Glaube bestimmt, was wir sehen. Und deswegen brauchen wir heute nicht unbedingt einen Informationsschub, eine Informationserweiterung, wie wir ertrinken ja schon in einer Informationsflut. Also wir brauchen keine Informationserweiterung, sondern eine Bewusstseinserweiterung, damit wir erkennen überhaupt, was wir sehen.
Bist du da optimistisch, dass diese Bewusstseinserweiterung auf breiter Basis stattfindet?
Wir arbeiten dran und sind zuversichtlich. Und die Zeit, wir haben hier Rückenwind. Mhm. Denn der Dimensionssprung, die Wendezeit, der Übergang in einen neuen Zyklus führt zu dieser Bewusstseinserweiterung. Deswegen ist die beste Vorbereitung auf dieser Wendezeit nicht Ignoranz, aber auch nicht Arroganz, einfach sagen, ein paar Spinnerei, sondern wäre diese Bewusstseinserweiterung. Ja. Denn dann gehen wir in die Schwingung, in die Frequenz des neuen Zeitalters, mhm, und werden dadurch im Hier und Jetzt zu Vorbereitern, Wegbereitern des neuen Zeitalters.
Mhm. Du sprichst von Rückenwind. Woher kommt denn dieser Rückenwind und was für ein Rückenwind ist das?
Die Zeit ist ja nicht einfach eben nur eine abstrakte Größe. Zeit ist eine physikalische Größe, die auch eine gewisse Kraft hat. Wir spüren ja, einige Leute wollen Zeit totschlagen, andere Leute wollen Zeit vertreiben. So, wir sehen, wir gehen mit Zeit um. So, Zeit hat eine ganz lebendige Qualität. Und heute natürlich eben mit dem Wandel kommen auch physikalische Einflüsse. Es spricht sich jetzt in letzter Zeit herum, dass sich im ganzen Sonnensystem Änderungen ergeben. Mhm. Von der Sonne her, aber die Sonne ist ja auch nicht isoliert im Kosmos. Die Sonne ist verbunden mit der Zentralsonne, also mit dem Zentrum der unserer Galaxie, der Milchstraße. Und so haben wir auch eine kosmische Hierarchie. Und Energie ist ja nie abstrakt. Energie ist immer der Ausdruck von Bewusstsein. Und es gibt kosmisches Bewusstsein im wahrsten Sinn des Wortes.
Da kommt Dieter Bröss ins Spiel. Da gibt es jetzt auf GroupFM ein neues Interview, das der Tarek geführt hat. Hochspannend mit Dieter Bröss. Mhm. Und was mich dabei fasziniert hat, ist, dass der Dieter Bröss auch dieses Buch Die Schlüssel des Henoch erwähnt hat.
Ja.
Ich habe das leider noch nicht gelesen, möchte es aber unbedingt lesen. Du kennst dieses Buch, glaube ich.
Ja, und vor allem auch den Verfasser,
ja,
der ihn jetzt niedergeschrieben hat, Professor James Wurtag. Das ist natürlich auch wieder ein Phänomen. Das ist ein Mann, ein hochgebildeter Mann, Professor der Altphilologie, also Aramäisch, Griechisch, Hebräisch, kann er alles. Und als junger Mann, also mit 33, hat er ein mystisches Erlebnis gehabt, wo es passiert ist, dass er sogar physisch in die Höhen, eben mal das, was ich vorhin gesagt habe, das sehr selten vorkommt und es ist auch schwieriger, unser Körper so aktiviert wird, dass wir in die höheren Dimensionen eintauchen können. Ihm wurde das anscheinend erlaubt. Mhm. Er war wirklich für eine gewisse Zeit physisch weg. Und als er physisch wieder da war, hat er ein unglaubliches Wissen mitgebracht und hat innerhalb von kürzester Zeit dieses monumentale Werk aufgeschrieben, mhm, wo heute verschiedenste Experten daran arbeiten, um das Physikalische, das Biochemische, das Geschichtliche Wissen herauszufiltern. Ich habe mich vor allem nicht nur im Zusammenhang auf dieses Buch, aber auch in diesem Buch im größten Zusammenhang auch darum bemüht, hier vor allem die philosophischen Essenzen herauszufiltern. Mhm. Vielleicht auch natürlich als Grundlage, denn wenn man diese philosophischen Grundlagen integriert hat und dann als Wissenschaftler mit diesen Grundlagen an die Materie herantritt, hat man auch auf einmal einen ganz anderen Glauben, eine andere Wahrnehmung und erkennt in denselben Worten, in denselben Sätzen auf einmal etwas ganz anderes als andere, die diese Grundlage nicht haben.
Mhm. Mhm. Und deine Erkenntnisse sind dann auch geronnen in einem neuen Buch, das jetzt gerade erst fertig geworden ist. Der radikale Mittelweg heißt das.
Ja, das ist jetzt gerade neu erschienen, also Anfang September. Es hat diesen provokativen Titel, der radikale Mittelweg, im Untertitel Überwindung von Atheismus und Monotheismus. Wir leben heute in einer Zeit der Spaltungen, der Entzweiung, wo die Menschheit sich in verschiedenen Extremen verrennt und in verschiedenen Gegensätzen, die sich auch bekämpfen, die Atheisten gegen die Monotheisten, die Atheisten verteufeln und so weiter. Und das Problem ist, beide Seiten haben nicht recht. Beide Seiten haben eine Halbwahrheit. Und deswegen führt dieser Streit auch zu keinen brauchbaren Ergebnissen. Deswegen geht es hier nicht einfach nur um eine Synthese der Gegensätze, sondern um eine Überwindung der Gegensätze. um auf einer höheren Ebene diese Gespaltenheit wieder zu überwinden. Mhm. Und deswegen dieser paradoxe Titel, ein radikaler Mittelweg, dass wir konsequent uns von diesen Extremen lösen und uns wieder in der gemeinsamen Mitte treffen, auf diesem Mittelweg, wo wir eine einzigartige Perspektive haben, den wir auf keiner der Einseitigkeiten haben können.
Ist das jetzt praktisch ein philosophischer Lösungsvorschlag für das Dilemma, in dem wir stecken?
Ja, es ist sogar nicht nur ein Lösungsvorschlag, ich habe es quasi als Manifest geschrieben.
Ja.
Wirklich, das heißt auch noch drauf, das Buch zum aktuellen Paradigmenwechsel. Wir brauchen einen Paradigmenwechsel. Der Paradigmenwechsel kommt nicht einfach nur durch neue Informationen, wie man das in der herkömmlichen Paradigmentheorie, vor allem des Thomas Kuhn, gemeint hat. Er hat gemeint, Paradigmenwechsel kommt, wenn neue Informationen kommen. Das würde auch stimmen, aber wenn die neuen Informationen kommen, aber das Bewusstsein nicht vorhanden ist, dann blendet man die Informationen und die Phänomene einfach aus. Deswegen kommt der Paradigmenwechsel erst dann, wenn wir eine Bewusstseinserweiterung haben. Mhm. Und dann brauchen wir nicht spektakuläre neue Phänomene, sondern auf einmal erkennen wir die Welt, in der wir leben, mit anderen Augen. Dann Kornkreise in Ähren, die sind speziell phänomenal, aber dann jedes Blümchen, jede Mücke, jedes lebendige Wesen, kannst du sagen, wir selber als Menschen, unser Bewusstsein, unsere Bewusstseinsstruktur, erkennen wir auf einmal als ein Wunder, als ein Phänomen, das wir bisher einfach mit demselben ahnungslosen Achselzucken hingenommen haben, wie wir an einem Kornkreis vorbeilatschen.
Mhm. Ja. So. Hast du jetzt einen Auftrag oder wo siehst du dich jetzt, wo siehst du dich auf dieser Bühne der Welt, wo siehst du da deine Rolle?
Ja, jeder tut, was er kann und gibt sein Bestes in dem, was er kann. So, das ist der Aufruf an uns alle, dass jeder in dem, was er kann, sein Bestes gibt. So, das versuche ich auch. Mein Anliegen ist es, genau hin in diesem Bewusstseins, in dieser Bewusstseinsveränderung, dieser Bewusstseinserweiterung anzusetzen. Denn Bewusstsein ist der Kern von allem. Mhm. Und Bewusstsein ist nicht einfach ein Produkt des Hirns oder der Materie. Umgekehrt, Bewusstsein, Materie ist letztlich ein Ausdruck von Bewusstsein und sogar ein Produkt von Bewusstsein. Das ist ein bisschen metaphysisch, aber man kann es durchaus auch so anschauen. Sogar quantenphysisch wäre das eine legitime Interpretation der Phänomene, die wir heute sehen. Deswegen setze ich am Bewusstsein an und versuche, diesen Bewusstseinswandel zu definieren. Was wäre der Inhalt? Ganz logisch, wenn wir die vorherrschenden Weltbilder der letzten 3000 Jahre anschauen, war das auf der einen Seite Atheismus, vom Materialismus, Atomismus bis zum Monismus, auf der anderen Seite Monotheismus, und beide hatten jetzt so 2.000, 3.000 Jahre lang Zeit, sich auszutoben und die Welt zu gestalten. Mhm. Und wir haben gesehen, wohin sie uns geführt haben, an den Rand des Abgrunds. Also deswegen, wenn wir ein neues Bewusstsein wollen, müssen wir radikal neu ausrichten. Mhm. Es kann wohl nicht der Atheismus sein, denn da haben wir gesehen und sehen wir nach wie vor, wohin der führt. Es kann aber auch nicht der Monotheismus sein. Es muss also ein Weltbild sein, das über beides hinausgeht und sich radikal von beiden trennt. Wir brauchen etwas radikal Neues. Und das radikal Neue ist das Faszinierende dabei, ist das Zeitlose. Mhm. Das Urwissen, das die Menschen schon immer hatten. Im ersten, im zweiten, im dritten und auch heute im vierten Zeitalter. Im heutigen vierten Zeitalter einfach nicht mehr in der Mehrheit. Mhm. Aber trotzdem war es immer vorhanden.
Das heißt, es könnte sein, dass in ein paar Jahren dein Werk, der radikale Mittelweg, sozusagen als geistesgeschichtliches Schlüsselwerk dann dasteht, weil es so revolutionär einen neuen Ansatz liefert.
Ja, ich hoffe, dass es ein Beitrag zum aktuellen Paradigmenwechsel ist, denn wir brauchen heute eben eine grundlegende Neuorientierung. Alle sagen, es kann nicht so weitergehen. Auch die materialistischen Wissenschaftler sagen, wir brauchen Erkenntnisse, die unser Leben radikal verändern. Aber ihr radikaler Vorschlag ist, alle Menschen müssen gechippt werden, zum Beispiel. Mhm. Also da gibt es genau Artikel aus wissenschaftlichen Zeitschriften, die im Zusammenhang mit dem Chip für Menschen sagen, eine Erfindung, die unser Leben radikal verändern wird. Also alle sprechen von einer radikalen Veränderung. Die Frage ist nur, in welche Richtung. Richtung Faschismus, Diktatur, Bevölkerungsreduktion oder Richtung Bewusstseinserweiterung, neue Horizonte, Respekt vor dem Leben, Respekt, ganz zu schweigen vor Tieren und Pflanzen, Respekt vor den Menschen, vor den Mitmenschen. Und aber auf jeden Fall brauchen wir eine neue Ausrichtung.
Aber diese Theorien, die da herumschwirren und die sehr bedrückend sind, wie die Geschichte mit den Chips und die Geschichte mit den Chemtrails, die sind für dich real?
Also was die Chips betrifft, Mikrochips für Menschen, das ist ein offen ausgesprochener Plan, das ist nicht mal mehr ein Geheimnis, es wird auch nicht gerade groß an die Glocke gehängt, aber dass die Entwicklung in der heutigen Zeit darauf hinausläuft, das ist offensichtlich, das ist ausgesprochen, technisch ist das alles schon vorhanden, die Chips sind vorhanden, die Technologie wäre da, die virtuelle Vernetzung der Daten ist, also die Infrastruktur für die virtuelle Vernetzung der Daten ist vorhanden, die Frage ist nur, wann wird es für den Zweck verwendet.
Wenn du einen Blick in die Zukunft riskierst, bist du da eher optimistisch oder pessimistisch gestimmt?
Ich bin realistisch natürlich und als Realist glaube ich an die Kraft des menschlichen Bewusstseins. Und die Zukunft ist nicht festgelegt. Wir haben gewisse Zukunftsszenarien. Ein berühmtes finden wir in der Bibel, das in der Apokalypse eben, dass in Zukunft niemand mehr kaufen und verkaufen kann, als derjenige das Zeichen des Tiers hat. Das ist eine erstaunlich präzise Beschreibung von dem, worauf wir heute hinauslaufen. Unsere Entwicklung, so wie sie jetzt programmiert ist, geht in diese Richtung. Aber es ist nicht festgelegt, es ist nicht prädestiniert, dass es so weit kommen muss. Und wir sollten nicht die Kraft des einzelnen Menschen unterschätzen, denn der Mensch ist ein Geistwesen. Der Mensch ist kein evolviertes Tier. Der Mensch ist überhaupt kein Tier. Der Mensch ist ein Mensch. Genauso wie ein Tier ist und eine Pflanze ein Pflanze und ein Engel, ist ein Mensch ein Mensch. Aber uns wird heute eingebläut, wir seien Tiere. Und als Tiere hätten wir keinen freien Willen, würden einfach nur Mund halten. Und wenn der Bauer kommt, oder wie bei der Schweineherde, wenn das eine Schwein zum anderen sagt, tu ich klar, ich habe einen großen Verdacht, der Bauer füttert uns nur, weil er dunkle Absichten hat, dann sagt das normale Schwein, ach, du Verschwörungstheoretiker. So, das ist die eine Variante, aber der Mensch hat eben einen freien Willen. Der Mensch ist nicht einfach nur ein Herdentier. Wir brauchen keine guten Hirten, weil wir keine Herde sind. Das Beispiel von der Herde, von den Schäfern, ist sehr ironisch, zynisch, denn jeder Hirt tötet seine Schafe. Auch der gute Hirte tötet seine Schafe. So, deswegen sind wir keine Schafe und brauchen keine Hirten, wir sind eine Familie. Das ist das viel schönere, humanere Symbol, dass wir alle eine Menschheitsfamilie sind, ja letztlich sogar eine kosmische Familie. Und aus diesem Bewusstsein heraus können wir uns eben als das erkennen, was wir sind, geistige Wesen. Und wir sind Mitschöpfer. Und wir schöpfen vor allem unsere eigene Zukunft.
Werden wir eines Tages in diese kosmische Gemeinschaft als Familie wieder aufgenommen werden?
Ja, hoffentlich. Wir werden, glaube ich, wir gehören zu den Letzten anscheinend, zu den Nachzüglern. Also wir sind hier auf dem Nachhilfeplaneten und wir führen uns auch so auf als schwer erziehbar, schwer belehrbar, stur und blind. Und eben, wir können Wunder vor der Nase haben und wir schaffen es, sie einfach wegzupusten, wie wenn das nichts wäre. Aber es gibt genug Menschen, die immer mehr erwachen. Das erleben wir ja tagtäglich. Und das sind die Mitgestalter der Zukunft, die Augen haben, um zu sehen, Ohren, um zu hören und eben wahrnehmen, was hier eigentlich abläuft. Die Zeitqualität wahrnehmen, denn jeder spürt ja, dass es so nicht weitergehen kann, dass irgendetwas in der Luft ist. Negativ ist vieles in der Luft. Und diejenigen, die aber nur das Negative wahrnehmen, gehen in Angst, in Starre. Das ist sicher nicht die richtige Lösung. Diejenigen, die ein bisschen erweitertes Sensorium haben, nehmen natürlich die viel höheren und feineren Schwingungen wahr und spüren, dass es wirklich etwas in der Luft, aber im größeren Zusammenhang ein Bewusstseinswandel, neue Horizonte. Eben die Erinnerung das gehört auch zu den alten Prophezeiungen dieser Seher, dass mit dem Übergang des vierten zum fünften Zeitalters der Mensch wieder erkennt, wer er ist. Und auch da mögen wir denken, naja, erkennt, wer er ist, weiß ich ja schon längst. Ist ja nichts Besonderes. Das, so reagiert nur jemand, der überhaupt gar nicht weiß, wovon er spricht. Wenn der Mensch sich wieder erkennt, wer er ist, dann erkennt er auch den Kosmos. Denn wir sind Teil des Kosmos und letztlich sogar Teile Gottes.
Das heißt, wir sind in einer Art Dämmerzustand oder Schlafzustand und uns ist gar nicht wirklich bewusst, wer wir eigentlich sind.
Ja, der Mensch hat, das ist ein Charakteristikum des heutigen Zeitalters, dass der Mensch sich völlig in der Projektion verliert. Und deswegen ein typischer Spruch der heutigen Zeit illustriert das. Wenn der Mensch immer sagt, ich habe keine Zeit. Das passiert nur, wenn der Mensch sein Bewusstsein so in die Materie projiziert, dass er sich in der Materie verliert. Und dann natürlich verliert er auch sich selbst aus den Augen und lebt in der Vergangenheit, lebt in der Zukunft und verpasst die Gegenwart und meint, er habe keine Zeit. Dabei sind wir ewige Wesen. Und das gibt natürlich auch für das Leben hier in der materiellen Welt ganz andere Perspektiven.
Armin, das war ein hochspannendes Gespräch. Gibt es noch irgendwas Spezielles, was du unseren Hörern als Schlussplädoyer noch mit auf den Weg geben willst?
Ich will nicht moralisieren, aber ich denke, diejenigen, die sich das anhören hier, so eine solche Sendung, die wissen ja schon, dass ein Dimensionssprung angesagt ist. Und der erste Dimensionssprung ist, wir sollten nicht warten, bis der außen geschieht und wir es in der Zeitung lesen, denn dann wird er nicht passieren. Er passiert, wenn wir, jeder Einzelne, daran arbeitet. Denn jeder Mensch hat eine einzigartige Macht, sogar eine Macht, die nicht mal Gott hat. Nämlich den Dimensionssprung in unserem eigenen Bewusstsein zu vollziehen. Da kommt nicht Gott und macht Puff. Sondern das ist unser freier Wille. Da sind wir Schöpfer und wir sind eingeladen, jetzt diese einzigartige Chance, nicht einmalige, aber einzigartige Chance zu verwenden, da aktiv mitzuwirken. Hier, egal jung oder alt, berühmt oder nicht berühmt, unscheinbar oder bekannt oder prominent oder was immer, das ist völlig egal. Jeder hat seine ganz einzigartige Kraft, die er hier hineingeben kann. Und es fängt an, eben, dass man sich sehr bewusst mit diesem neuen Bewusstsein, mit diesem Paradigmenwechsel auseinandersetzt und dann selber dazu seinem Träger, seinem Initiator wird.
Armin, ich danke dir für dieses spannende Gespräch und danke, dass du hier bei uns in Salzburg bist. Und ich bin schon gespannt auf den Vortrag von heute Abend, wo es auch um dein neues Buch geht.
Ja, jetzt sind wir schon warm gelaufen. Vielen Dank. Ja.
Sie hörten ein Interview mit Armin Risi. Mehr Informationen zu dieser Sendung und zu meinen anderen Sendungen finden Sie wie immer auf www.dimensionssprung.at. Ich wünsche Ihnen jetzt noch eine gute Nacht und einen guten Start in die neue Woche.